Wenn es besonders heiß ist, verliert ein Fußballprofi während eines Spiels etwa 5 Liter Flüssigkeit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo Stadionverbot als Maskottchen haben, Mike Werner.
Moin auch von meiner Seite. 5 Liter ist echt eine Menge.
Das ist eine Menge.
Das heißt, du läufst am Ende eigentlich deinen Topspeed, wenn du dann nicht ganz ermüdet bist, aber weil du bist ja 5 Kilo leichter dann.
Stimmt. Ich würde bei mir ganz stark dagegen gehen. Also als Torwart verliert man...
Nein, als Torwart glaube ich nicht.
Doch.
Ja, nicht 5.
Ja, deswegen sage ich, also 5, die schaffe ich nicht. Die mache ich dir nicht.
Ich glaube...
Ich trinke 5 Liter, weil ich die ganze Zeit in meine Handschuhe spucke, aber...
Da verlierst du die Flüssigkeit. Hat ja keiner gesagt, wie. Oder wie Jens Lehmann, einmal hinter die Bande.
Einmal kurz hinter die Bande.
Ja, neue Folge, wir müssen hier ein bisschen vorproduzieren heute, liegt an mir, weil ich mich gleich auf den Weg mache nach Cali. 12 Stunden Busfahrt über Nacht, ich weiß nicht, warum ich mir das antue, ganz ehrlich, aber es wird bestimmt
weil
gut werden.
Auf ein Festival gehst, du gehst lieber aufs Festival, anstatt eine gute, gehörige Portion Fußball zu gucken und mit mir am Montag darüber zu reden, das finde ich frech.
Ich weiß gar nicht, was das für ein Festival da in der Stadt irgendwie ist, die Stadt an sich ist ja auch recht groß, wir fahren da jetzt einfach hin. Mit so einer 6er, 7er Truppe wird bestimmt lustig, aber da, genau, ich bin dann halt bis Montag da und komme erst Dienstag, also Montag auf Dienstag fährt dann der Bus zurück und da finden wir einfach keinen Aufnahmetermin, beziehungsweise habe ich dann keine Ruhe, keine ruhige Ecke und kann sowieso nichts gucken, von daher müssen wir jetzt vorproduzieren. Wir nehmen am Freitag auf, Mainz hat gerade Wiesbaden rausgehauen und bei Pauli läuft es noch?
Pauli hat gerade 3-2 geführt und hatte Lack auch hinten.
Ja, weil die gegen Pauli spielen.
Nebenbei schnell. Ne, Würzburg lag auch hinten, meine ich. Würzburg 2-2, guck mal. Und Pauli hat 3-2 gewonnen und Mainz hat Wiesbaden 3-1 geschlagen. Wir halten euch auf dem Laufenden, ob Würzburg die Hoppenheim rausschlägt. Aber erstmal heute zum Ablauf. Eigentlich wollten wir ein bisschen über den DFB-Pokal reden und über die zweite Liga. DFB-Pokal fällt jetzt so ein bisschen raus, weil wir einfach gar nicht das Wochenende dafür haben. Dennoch sprechen wir so ein bisschen über zweite Liga. Wir haben uns auch wieder was Feines ausgedacht. Statt einem Ranking haben wir gesagt, pass auf, wir bauen uns heute unseren idealen Zweitligisten. Da haben wir verschiedene Kategorien und man darf nur einmal jeden Verein aus der zweiten Liga nehmen. Heißt, es darf keine Doppelung geben, sondern man muss sich da schon so ein bisschen hin und her wurschteln. Mir ist es recht leicht gefallen.
Gibt so ein, zwei Kategorien, wo ich noch am Überlegen bin. Das werde ich dann spontan entscheiden. Ansonsten, ein paar News haben wir noch, die ich mir kurz rausgeschrieben habe. So ein bisschen Transfers, ein, zwei Sachen, die passiert sind. Allgemein wollen wir auch noch so ein bisschen über den Saisonstart reden. Also Tendenz kann man es ja fast noch gar nicht nennen, aber so unser erster Eindruck mal, wie die Mannschaften rausgekommen sind. Dann hatten wir noch eine Frage zu den beiden Aufsteigern in der Bundesliga, Kiel und Pauli. Da gehen wir kurz drauf ein. Und genau, am Ende tippen wir noch. Und vorher möchte ich nochmal erzählen, ich hatte gestern mein erstes Spiel hier in der Uni Fußball. Und das ist immer so gegen die anderen Fakultäten quasi. Hab da mein erstes Spiel gemacht.
War das Derby schon?
Ich weiß gar nicht, was unser Derby ist. Keine Ahnung, ich glaube, gibt's hier auch nicht. Jedenfalls auf 2500 Metern Höhe habe ich schon gut gemerkt, aber ich fand, ich habe auch die meisten Meter da gemacht auf A6. Und zum Spiel, also sehr viel Kick and Rush, was wir da gemacht haben. Also ich jetzt persönlich auch nicht die beste Leistung gebracht, aber ich bin sowieso eher Fan davon, den Ball unten zu lassen. Und die wollten mich immer vorne reinschicken, weil ich halt der Größte bin, aber so kopfballmäßig reiße ich nicht viel. Ich bin eher der den Freistoß schießen sollte. Genau, wir sind 2-0 in Rückstand geraten, haben dann noch durch einen Elfer einen Anschluss gemacht, also vor der Pause. Und nach
hast du nie genommen?
Nee, habe ich den anderen überlassen, hat er souverän gemacht. Top Sache. Und dann haben wir noch in der 90. plus 2 oder 89. oder so den Ball reingemurmelt zum 2-2. Top Sache. Und ich muss sagen...
Den Trainer?
Ja, der konnte an dem Tag aber nicht. Also an dem Tag hatten wir keinen Trainer. Und der Schiri, der war Weltklasse. Das war eine der besten Schiedsrichterleistungen, die ich je hatte.
Als ob?
Der hat es richtig gut gepfiffen, gut kommuniziert. Nicht zu viel abgepfiffen, aber genau an den richtigen Stellen abgepfiffen. Hat auch so, ja gut, abseits ist halt alleine schwierig, ne? Da gab es bestimmt ein, zwei Fehler, aber so an sich fand ich den recht gut. War auch null Feuer drin, weil also das ist so Ja, also nicht
so ein bisschen hobbymäßig.
Nicht so wie in der Bremen-Assi-Liga da, wenn man da ja, ist ja so. Da wirst du jedes Spiel durchbeleidigt. Und das ist halt hier ja, nicht so, ist auch glaube, entspannt.
Ich glaube, das ist in jeder Liga unter Landesliga der Fall. Wie ist das da? Ist das dann wirklich mit gestaffeltem Zurücklaufen oder ist dann so ab der 75. Minute dann nur noch die Viererkette hinten und ein Sechser davor? Weil das gibt es ja so bei diesem Hobbyfußball öfters.
Ja, wir haben 4-2-3-1 gespielt und ich muss sagen, ich war sehr bemüht um Kommunikation auf dem Platz. Also ich muss sagen, das lief echt gut. Ich habe einfach alles, was ich auf Deutsch sagen würde, auf Spanisch da reingegrölt. Hat auch funktioniert. Ich habe halt 10.000 Mal versucht zu erklären, dass wir den Ball doch bitte unten lassen. Das hat so semi funktioniert. Und so das Pressing in der zweiten Halbzeit lief schon besser. Mal gucken.
Richtig mit Pressing? Oder war das wahlloses Drauflaufen?
Ja, ich habe schon versucht, den zu erklären, so wenn wir pressen, dann pressen wir alle. Weil sonst, wenn zwei drauflaufen, bringt das recht wenig. Und ja.
Der deutsche Mittelfeldstratege im kolumbianischen Wirrwarr.
Ja, genau so ungefähr habe ich mich gefühlt. Weil die andere Truppe, die waren gar nicht, also die waren schon etwas besser als wir. Die hatten ein bisschen mehr Spielidee, aber jetzt auch nichts Besonderes. Die haben immer nur diagonal auf außen gespielt.
Ja, wenn es funktioniert.
Ja, das ist das Problem, hat's ja.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hattest ein paar Themen mitgebracht. Ich nehme mir jetzt einfach mal zum Einleiten, nehme ich mal ein Thema raus. Wenn dein Vertrag ausläuft, würdest du dagegen klagen, dass er noch weiterläuft?
Vor allem, wenn du dem Verein mitteilst, dass du deine Karriere beendest und jetzt in der Landesliga spielst mit deinen Brüdern, dann würde ich, glaube ich, nicht mehr klagen, dass der Vertrag sich verlängert.
Ich glaube ich auch nicht. Jerome Gondorf allerdings schon.
Ja, das ist richtig. Gondorf klagt den KSC an vom Karlsruher Arbeitsgericht. Und zwar, also ich war sehr verwundert über diese Mitteilung, ich finde die kurios. Also man hat halt verhandelt,
ja,
war in Gesprächen, und also im Frühjahr 24, und dann hat Gondorf halt mitgeteilt, die bekannte Entscheidung, so yo, ich bin jetzt in einem hohen Alter, ich beende jetzt meine Karriere, ich möchte nochmal mit meinen Brüdern in der Landesliga spielen, glaube ich. Und ja, man wurde ja auch verabschiedet, ist ja auch, hat ja auch Standing in Karlsruhe auf jeden Fall. Und jetzt will er irgendwie klagen, dass sein Vertrag, weil er hat es so verstanden, dass sein Vertrag mit den gleichen Konditionen weiterläuft. Finde ich kurios. Ich weiß nicht, was da drin steht, aber so stand es bei Kicker.
War er bei seiner Verabschiedung nicht da oder hat er es nicht mitbekommen, dass er entlassen wurde?
Aber wenn das klappt, dann hat er es auch durchgespielt, ne?
Das stimmt. Weißt du eigentlich, was bei Jens Hertel rauskam?
Ach, das zieht sich doch immer ewig hin, oder? Ich glaube, das kriegt man schon mit. Ich glaube, das läuft noch, das Verfahren. Bei Gondorf soll es jetzt, ich glaube, in 4 Tagen oder so, oder die erste Anhörung geben oder so. Ich stecke in so Vertragsklauseln natürlich auch nicht drin, ich bin ja kein Anwalt.
Ja, ich glaube, da sind auch ganz viele Loopholes, wo es dann, wenn man richtig wollen würde, könnte man nochmal richtig absahen, weil man einfach den Verein verklagen kann. Man sieht es ja jetzt bei Hertha, irgendwelche Einsatzprämien, die nicht erfüllt wurden, obwohl dein Vertrag vor 3 Jahren ausgelaufen ist. Irgendwelche komischen Sachen. Wenn man das, glaube ich, wirklich will, dann schafft man das auch.
Genau, du musst nur den richtigen Paragraphen finden. Den hat Schalke nicht gefunden, würde ich sagen, um ins nächste Thema überzugehen, weil man hat ja Einspruch eingelegt gegen die Sperre von Ron Scheinberg. Man erinnert sich ans letzte Spiel gegen Nürnberg, die gelb-rote Karte, wo wir auch meinten, so ja, eigentlich kein Foul. Oder das Foul geht eher von Janda aus. Und der Einspruch wurde jetzt abgelehnt. Also Schallenberg ist nächste Woche dann nicht dabei.
Gibt es da eine Begründung oder einfach abgelehnt?
Ich habe mir die Begründung nicht mehr genau angeguckt. Also für mich steht das Ergebnis dann halt, dass es dann...
Ja, gut.
Ja, sie meinten doch, die Begründung war, glaube ich, dass sie meinten, dass es trotzdem ein Foul war. Ich finde das aber sehr schwammig. Ich finde, man hätte einfach die Sperre rückgängig machen sollen und gut ist. Also der Schiri hat ja selbst gesagt, dass eine Fehlentscheidung war. Und ich finde, wenn der Schiri das selber sagt, dann kann man auch mitgehen und dann als Verband die Sperre dann auch zurücknehmen.
Deswegen ist allerdings der DFB-Pokal eigentlich ganz geil, weil es gibt ja keinen VAR beispielsweise.
Noch nicht.
Wann ist immer? Viertelfinale, ne?
Ich glaube, ja.
Weil dann die ganzen kleinen Vereine draußen sind und man den VAR-Wagen da nicht hinfahren muss wahrscheinlich. In den meisten Fällen zumindest.
Ja, minus Saarbrücken halt, ne?
Minus Saarbrücken. Ja, also Ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt zu Scheinberg, ich kann es nachvollziehen, dass er runtergeschickt wird. Ich kann den Einspruch aber auch von Schalke nachvollziehen. Deswegen bin ich da immer noch so zwischen zwei Stühlen, weil ja, irgendwie kann ich beide, also wenn man schon vor Gericht geht, dann bin ich eher auf Schalkes Seite. Wenn man es jetzt einfach so belassen hätte, dann hätte ich die Sperre eher nachvollziehen können, als jetzt noch nach dem Gerichtsverfahren die Sperre weiterlaufen zu lassen. Also irgendwie finde ich das komisch.
Ja, ich finde die gesamte Situation auch sehr unglücklich. Irgendwie. Das bringt mich zur nächsten Nachricht. Da müssen alle Münsteraner mal ganz stark sein. Malik Batmaz hat sich im Testspiel gegen Dortmund 2 das Kreuzband verletzt und wird halt mehrere Monate jetzt ausfallen. Das Testspiel gab es halt einfach aus dem Grund, weil man ja gegen die Stuttgarter spielt und die sind ja im Supercup jetzt dann dieses Wochenende, glaube ich, gefordert. Deshalb hat man halt den Rhythmus unterbrochen und das wollte man halt mit dem Testspiel verhindern. Ist jetzt halt saubitter, dass man ja einen seiner besten Spieler da verliert.
Vor allem in einem Testspiel. Das ist immer bitter. Also einfach, ich weiß auch nicht, also ich denke mal, du hast es auch nicht gesehen, aber wenn es dann auch irgendwie bei einer unnötigen Aktion war, also wenn dann einfach zu hart irgendwie mal reingegangen wurde, dann ist immer bitter sowas. Weil, ja, wenn du meinst, Kreuzband, das kann sich von 6 bis ja, gefühlten 12 Monaten ziehen.
Ja, also ich glaube, in der Hinrunde werden wir ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen. Was halt für Münster echt, das ist schon richtig bitter.
Das war zum Stemmen.
Das ist brutal. Genau. Ansonsten gibt es noch 2, 3 Transfers, die ich nochmal vorstellen würde. Darmstadt hat ein bisschen was getan. Sie haben Isaac Lidberg verpflichtet, Stürmer von Utrecht. Hat in 85 Eredivisie-Spielen 15 Tore und 10 Vorlagen erzielt. Und bringt so das, was Lieberknecht gefordert hat, diese Massivität mit. Anscheinend Robustheit und Dynamik war die Beschreibung. Bin ich mal gespannt.
Bin ich auch, vor allem, weil sie ja nicht nur ihn verpflichtet haben, sondern auch Corredor, Franzose, 23 Jahre alt, 1,82 groß. Hat auch in der zweiten französischen Liga ganz gut gescored, nämlich 18 Mal, davon 12 Tore. Ist halt eher so das Pendant dagegen, also ein bisschen kleiner, ein bisschen wendiger, kann auch mal eine Chance herausspielen, nimmt recht viele Schüsse, trifft auch recht oft, holt sich aber auch oft den Ball. Bin ich sehr gespannt, ob die zusammen auflaufen werden oder ob es Lieberknecht weiterhin bei einer Spitze behält und dann eher mit diesen abgekappten Zehnern spielt.
Was wollte ich jetzt? Kanntest du den Verein von Corredor?
Rodé
ja. Avellon Football? Ich habe den noch nie gehört, noch nie gesehen.
Da ich ja viel Karrieremodus schon gespielt habe, ist der mir sehr bekannt. In der zweiten französischen Liga war ich auch schon unterwegs.
Boah, das ist irgendwie eine ganz bittere Liga. Jetzt ohne Bordeaux noch?
Ja, das ist auch keine gute Liga. Ich habe immer mit Amiens gespielt. Ich weiß gar nicht, ob die noch da sind.
Amiens sagt mir was. Ist Saint-Étienne ist auch noch in der zweiten Liga, oder?
Sind die nicht auch fast abgestiegen?
Ich weiß es nicht. Ja, ich auch nicht. Hätte man vielleicht vorher mal nachgucken müssen. Und ja, noch eine aus einer kleineren Liga, nämlich aus der dänischen, hat Nürnberg sich noch verstärkt. Und zwar mit dem Rechtsverteidiger Oliver Willertsen, 22 Jahre von Nordjylland. Soll wohl, meine ich, gelesen zu haben, 500.000 gekostet haben. Und verstärkt da jetzt einfach nochmal ein bisschen die Abwehr in der Breite. Und ich denke mal auch schon als einer eingeplant, der auch viel Spielzeit bekommen soll.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Übrigens, kleines Status-Update, Würzburg hat im Elverschießen verloren.
Scheiße. Pauli hat 5-3. Gewonnen, Pauli ist weiter gegen Halle.
Ja, habe ich doch schon vorhin gesagt, aber,
ach so.
Aber
gut. Ist mir durchgerutscht. Ja, ich glaube, das soll es auch mit News gewesen sein. Vorher noch, bevor wir weitermachen, erstmal, wenn euch der Podcast hier gefällt, freuen wir uns auf jeden Fall über Rückmeldungen. Auch wenn es euch nicht gefällt, über Kritik gerne, könnt ihr machen über 100% Podcast auf Instagram. Da versuchen wir immer schnell zu antworten. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr es gerne tun. Ihr könnt gerne folgen. Schnell gemacht und auch eine Bewertung könnt ihr sehr schnell machen. Einfach auf die 3 Punkte gehen in dieser Podcast, also in der Maske im Podcast und dann Show bewerten. Und das hilft uns auf jeden Fall weiter. Wir freuen uns sehr drüber. Wenn es euch gefällt, super. Und genau, Tipprunde kann man noch mitmachen, ne?
Der Link. Ja, ist in der Podcast-Info, nicht in der Folgen-Info, sondern in der Podcast-Info kann man mitmachen, sind erst 2 Spieltage, ist alles noch möglich, vor allem Mike einzuholen, stellt sich als keine große Herausforderung diese Saison dar. Da kam auch tatsächlich eine Frage rein, denn wer von uns beiden die bessere Tipprunde haben wird?
Ja.
Und ich habe jetzt natürlich einen ganz guten Start gehabt. Ich muss auch sagen, ich fühle mich diesmal besser. Ich fühle mich gut, ich fühle mich ausreichend ausgeschlafen. Ich hatte bis jetzt immer ganz gute Tipps und deshalb würde ich sagen, dass ich dieses Jahr vor dir lande. Natürlich hat er die Frage genommen und einfach ein bisschen Hass hier drinne zwischen uns beiden zu schüren, aber das gebe ich ihm jetzt auch.
Ich muss ja sagen, meine Qualität habe ich unter Beweis gestellt letztes Jahr, als Tabellenzweiter meine ich, oder Dritter. Da war ich auf jeden Fall gut dabei. Bei
5 Leuten.
Ja, ist ja egal, wo warst du? Ich war auf jeden Fall vor dir. Und das Jahr davor hatten wir eine private Runde, da war ich auf jeden Fall vor dir. Da habe ich nämlich die Runde gewonnen. Also ich bin, was Zweitliga angeht, eigentlich gut dabei. Jetzt ein bisschen schleppend reingestartet, ein bisschen wie Köln. Und genau, da mal schauen, wo wir landen. Und also ich werde vor dir landen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe noch eine Frage, bevor wir weitermachen, so ein bisschen über Zweitliga reden. Ich habe mir nämlich die Stellungnahme von den Ultras Düsseldorf durchgelesen. Ich glaube, die ist auch schon 1-2 Wochen alt. Aber es geht halt ums dritte Trikot. Das ist ja dieses pink-lilane Trikot, wo das Wappen auch pink-lila ist. Und halt um so eine, die haben halt so eine Werbekampagne da aufgefahren und so. Da habe ich 2 Fragen. Erstmal, trägst du Trikots von anderen Vereinen?
Ja. Also. Ja, ich habe mir letztens erst ein Teutonia Ottensen-Trikot gekauft, also da kann ich ganz klar sagen, also ich würde jetzt, ich würde auch Sachen aus der zweiten Liga tragen, ich glaube erste Liga nicht, vielleicht würde ich mir da so in Augsburg oder so mal ziehen oder Kiel, aber jetzt so mit diesem Bayern Dortmund rumlaufen, das ist mir immer ein bisschen zu peinlich, aber ja, ich habe damit kein Problem, andere Trikots zu tragen. In der Öffentlichkeit, wenn es um Braunschweig geht, natürlich nicht.
Wie? Also wenn du in der Öffentlichkeit würdest du jetzt mit dem Teutonia Ottensen-Trikot nicht rumlaufen, oder?
Doch, war ich ja schon.
Achso, okay.
Aber wenn es jetzt irgendwie in Zusammenhang, also wenn ich in die Braunschweiger Innenstadt gehe oder so, da dann eher nicht. Aber wenn ich zum Training fahre, dann ziehe ich auch Teutonia Ottensen an. Oder irgendwie zum Geburtstag, zur Hochzeit oder so. Da wird das dann auch mal
gemacht. Zur Hochzeit, ja. Zu eigenen dann. Ich muss sagen.
Zu eigenen. Nee, der ist ja wieder Braunschweig.
Stimmt. Stimmt. Ich muss sagen, ich würde jetzt keine Trikots zum Beispiel von so Zweitligisten tragen oder also Bundesliga, okay. Also aus dem deutschen Fußball würde ich glaube ich nur Eintracht-Trikots tragen. Ich habe mir jetzt natürlich auch in meinen Urlauben hier in Argentinien auch ein Trikot gekauft. Da sehe ich das halt ein bisschen anders, weil so, dass wir mal gegen San Lorenzo oder gegen Atalanta spielen. Also wenn wir nicht zur Club-WM fahren, wird es nicht passieren. Und wenn, dann kann ich damit leben. Also das ist irgendwie so, ist ja so gar keine Konkurrenz für uns, von daher. Das finde ich dann okay, aber ich fände es jetzt komisch, wenn ich mir jetzt so ein, weiß nicht, ein Köln-Trikot kaufen würde und damit rumlaufen würde. Weiß ich nicht,
finde
ich
irgendwie. Das ist ja auch kein schönes Trikot, muss man sagen.
Würde sich falsch anfühlen. Ich habe tatsächlich, mein Vater hat noch ein Köln-Trikot unten, ein ganz altes, mit der 10 drauf. Ich glaube, das war für Littbarski. Das ist ein richtig geiles Trikot, tatsächlich. Habe ich noch unten im Keller liegen.
Das würdest du nie anziehen.
Ne, das ist auch so vom Stoff her nicht so, dass ich es zum Training anziehen würde. Weil bei meiner High-Performance ist der Stoff natürlich wichtig.
Ey, wir hatten.
Ich glaube, das ist auch Langarm.
Ja, genau. Ich habe ja ein. Boah, was ist denn das? Paranemense ist ja, glaube ich, von Brasilien Curitiba, der Verein. Und da hat mein Vater ein Trikot und in Brasilien, das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen. Die haben da ganz verrückten Stoff. Das ist dieser ultradehnbare.
So, weißt thermomäßig? Du,
ja, aber ganz komisch, aber auch so ganz leicht. Und wenn du halt irgendwie was getrunken hast oder schwitzt, dann klebt das halt komplett an dir. Aber das da, also unter das Trikot würden auch 3 Leute passen. Guter Hinweis ist das.
Nicht schlecht.
Aber die sind geil.
Ja, okay. Übrigens, Bayern hat gerade das 1-0 gemacht und ich habe gerade für das Elfmeterschießen Hoffenheim gegen wen waren das? Gegen Wiesbaden, nee.
Würzburg.
Gegen Würzburg habe ich gerade für jedes Tor eine Benachrichtigung bekommen. Danke dafür. Jetzt hatte ich ja gerade 12 Benachrichtigungen. Und dann die zweite Frage. Was hältst du von so Trikots als so Fashion-Objekt? So.
Da ich Trikots in der Öffentlichkeit trage, finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn du was mit Fußball im Hut hast.
Genau, das ist der Punkt.
Wenn er jetzt Kollege XY kommt, der vor allem diese ganzen Manchester City, PSG und Real Madrid Trikots, die kann ich nicht mehr sehen, aber wenn da jemand kommt mit so einem, weiß nicht, richtig geilen 2006er Griechenland Trikot und der Mann hat keine Ahnung, was Griechenland irgendwann mal gemacht hat, dann kriege ich eine Krise.
Ich finde auch, man sollte sich schon mit dem Verein und dem Konstrukt dahinter auf jeden Fall auseinandersetzen. Ja. Und ich muss auch sagen, so persönlich, wenn jetzt mal angenommen, Eintracht bringt so ein Ding raus. Also ich habe Eintracht-Trikot, ist ja blau-gelb. Ich habe jetzt noch das dritte Trikot von vor ein paar Jahren, das war halt schwarz. Das fand ich noch okay, weil schwarz ist irgendwie, finde ich, so eine neutrale Farbe und nicht so ein quietschgrün oder so. Also wenn Eintracht in quietschgrün aufläuft, dann wäre ich auch sauer. Ich fände es komisch, wenn dann irgendwie irgendwer in Süddeutschland oder so, der mit Eintracht nichts am Hut hat, das Trikot auf der Straße rumträgt, obwohl er gar keinen Bezug zu Eintracht hat. Das fände ich dann auch nicht so cool.
Ja, ich auch nicht. Vor allem, wenn man dann, mittlerweile gehen ja auch, vor allem diese großen Vereine, also Manchester United hat jetzt ein drittes Trikot rausgebracht, wo die genau diese Chose anspielen. Also diese Leute, die ja so Fashion-Influencer oder die jetzt einfach dieses Trikot-Game mitgehen, die sich das kaufen werden, sich aber nicht einmal mit der Thematik Manchester United auseinandergesetzt haben. Wahrscheinlich, weiß nicht, nur die Hälfte der Startelf-Spieler kennen, wenn überhaupt, und dieses Trikot dann aber sich schön einen wegrocken, ist unangenehm. Finde ich nicht, also holt mich nicht ab, da es mir immer wehtut.
Mich holt das auch nicht ab. Hat ja auch Düsseldorf ein bisschen drauf angespielt mit der, als wenn du eine Kampagne drumherum auffährst und...
Also, naja. Ja, kann ich auch verstehen. Wenn es das Auswärtstrikot wäre, könnte ich es noch mehr verstehen, aber das dritte Trikot, ich weiß gar nicht, ob Braunschweig eins hat. Ich glaube nicht.
Wird wieder aber irgendwie schwarz also sein, glaube ich.
Ja, dritte Trikots sind mir so egal. Deswegen ist das verkraftbar in meinen Augen.
Ja, okay. Also das, ja gut. Wollte ich mal so einwerfen. War so ein kleiner Aufhänger. Mhm. Ich finde, wir gehen weiter so ein bisschen zum aktuellen Zweitligageschehen, beziehungsweise die letzten beiden Spieltage sind jetzt rum. Wollen mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich lasse dir einfach mal das Wort. Wer ist dir aufgefallen? Was hast du so für Gedanken?
Ich hatte einen ganz guten Gedanken vor der Saison, nämlich mit dem aktuellen Spitzenreiter, dass Paderborn da oben steht. Habe ich damals beim Training gesagt zu einem aus meiner Mannschaft, der hat mich nur komisch angeguckt, nach zwei Spieltagen sieht die Welt natürlich wieder anders aus. Bin ich ganz zufrieden mit, auch wie sie aufgetreten sind, holt mich ab, also sehr souverän. Man merkt, dass hier und da noch Verbesserungsbedarf ist, aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite der Medaille muss man sagen, natürlich kann man Braunschweig hier nennen, aber auch Darmstadt, die nur einen Platz über Braunschweig sind, haben doch einen sehr schweren Start hingelegt.
Darmstadt
hat auch eigentlich fast erwartet.
Darmstadt hat auch einen sehr, sehr schwere Gegner mit Düsseldorf und Paderborn eben. Und es sind halt erst zwei Spiele, es geht ja für alles hier.
Ja.
Aber bei Paderborn stimme ich dir auf jeden Fall zu, das wirkt schon sehr gefestigt. Eintracht ist bei mir in der Kategorie mies gelandet, mit Darmstadt zusammen. Bei Darmstadt vor allem die Kette hinten. Also Clemens Riedel ist der Jüngste, aber der Einzige, der bis jetzt solide gespielt hat. Die anderen beiden, Vukotic und Jasula, haben sich da schon ein bisschen
mehr zu Schulden kommen lassen.
Bisschen was erlaubt. Und Darmstadt bin ich jetzt gespannt, wie die Neuzugänge vielleicht nochmal weiterhelfen.
Ja, dann als minimale Überraschung, weil sie einfach noch nicht so nachhaltig, also nach zwei Spieltagen kann man auch noch nicht nachhaltig überzeugen, aber ich würde hier auch Nürnberg nennen, wenn sie ihre Defensivprobleme in den Griff kriegen. Offensiv sieht das schon ganz gut aus, vor allem was Lukas Schleimer da gerade anrichtet, und offensiv haben sie sich jetzt auch nicht verschlechtert mit den Neuzugängen, bin ich sehr gespannt. Defensive muss in den Griff bekommen werden, und dann könnte ich da eine recht ruhige Saison sehen für Klose.
Mhm.
Man hat ja auch mit Pinola eingeholt, der genau dafür zuständig ist.
Ja, genau. Also Nürnberg, finde ich, sieht auch besser aus, als wir sie geredet haben vor der Saison. Da hatten wir ganz schlimme Befürchtungen. Das hat sich ein bisschen widerlegt mittlerweile. Also vom Gesamteindruck wirkt das doch etwas besser, vor allem offensiv, hast du ja angesprochen. Auch wo es auch etwas besser wird, ist beim Nachbarn, finde ich. Fürth war ja so ein bisschen das Fragezeichen, wie die jungen Spieler sich machen. Bis jetzt muss man sagen, sind ganz gut reingekommen. Footcoy macht viel Alarm. Massimus dabei. Neul im Tor macht bis jetzt eine gute Figur. Ich bin noch gespannt, was passiert, wenn sich mal zwei, drei verletzen. Weil ich finde den Kader immer noch sehr klein, aber an sich sieht Fürth echt nicht schlecht aus.
Mhm. Stimme ich dir zu. Viele sind ja gerade noch mit dem HSV ganz zufrieden. Einfach aufgrund dessen, weil man jetzt auch gegen keine Leichtgewichte sich ganz gut verkauft hat. Ich bin immer noch der Meinung, abwarten. Die Dreierkette wird nicht für immer bestehen bleiben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da auch mit dem Spießchen, den man macht, das erinnert mich immer an Marco Antwerpen in der Braunschweig-Saison, wo wir immer vorne eins gemacht haben und dann einfach nur noch 90 Minuten verteidigt haben und dann war jedes Spiel war 1-0, 1-1 oder 0-1. Aber viel spielerische Ekstase kam da nicht. Sieht bei Hamburg natürlich ein bisschen anders aus, weil man auch einfach gute Einzelspieler hat. Aber diese Passivität, vor allem immer in den Schlussviertelstunden, das ist immer noch sehr risikoreich.
Ja, HSV habe ich noch so ein bisschen in der Fragezeichen-Kategorie. Der Saisonstart ist sehr gut gewesen. Die haben jetzt aber gegen Gegner gespielt, wo man dem Gegner auch mal so ein bisschen den Ball überlassen kann. Mit Köln und Hertha. Jetzt kommt mit Hannover der nächste Gegner, der eigentlich in diese Kategorie fällt. Und ich frage mich, wie es dann aussieht, wenn man dann wirklich halt gegen Münster, Braunschweig, Regensburg spielt, wie man den Spielstil dann umbauen kann oder das
Ganze kann jetzt schon sagen,
konservieren kann.
Gegen Braunschweig kommen wir auf einmal auf die grandiose Idee, 66% Ballbesitz zu haben und werden dann nur ausgekontert von Hamburg.
Ja, für den HSV sind wir sowieso freilos. Also da holen wir nie was. Also das ist ganz entspannt für die. Weiteres Fragezeichen sehe ich noch bei Düsseldorf. Da hat man jetzt aus den ersten zwei Spielen zwar gute 4 Punkte geholt, aber man muss sagen, in Darmstadt durch ein Eigentor und dann das 2-0 in Überzahl gemacht, sich nicht so viel rausgespielt und das hat sich jetzt gegen Karlsruhe auch ein bisschen fortgesetzt. Und da hatten wir auch schon angesprochen, ist halt so ein bisschen die Sturmproblematik mit den Verletzungen von Pejcinovic und Vermey. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
Ja, eben. Vor allem, weil man ja auch immer noch auf Vermey und Pejcinovic verzichten muss im Sturm, bleibt es halt noch abzuwarten, wie sich Düsseldorf entwickelt oder wie sie sich jetzt über die Saison hinweg weiterentwickeln. Ich weiß auch nicht, ob sie noch was auf dem Transfermarkt machen, weil offensiv fehlt es mir dann immer noch so ein bisschen in der letzten Qualität.
Ist halt dünn, recht dünn besetzt. Was sagst du zum Nachbarn Köln? Wie siehst du sie?
Spielerisch gut, bis jetzt leider sehr wenig Ertrag, weil man sich ja auch nicht wirklich auf dem Transfer, also man kann sich ja nicht auf dem Transfermarkt verstärken. Ich denke mal, man wird ungefähr so weiter punkten. Vielleicht wird irgendwann der Knoten platzen, das glaube ich aber irgendwie nicht. Sondern man wird immer recht schwere Spiele haben, weil man an sich selber so ein bisschen scheitert und dann zur Winterpause sich dann neu aufrüsten, müsste ja gehen.
Ne? Ich glaube, Winterpause dürfen sie wieder.
Winterpause, ja. Das ist so mein Take zu Köln. Sonst spielerisch und allgemein das Pressingverhalten, das finde ich bis jetzt wirklich gut von Köln. Das ist auch sehr erfrischend.
Entschuldigung, ich muss sagen, Köln fand ich jetzt von den Ergebnissen abgesehen eher recht positiv. Also für mich eine der Mannschaften, die mit am besten kombiniert, sich viel rausspielt. Und ich glaube, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis da Punkte bei rumkommen und auch Tore. Und von daher mache ich mir um Köln halt noch wenig Sorgen.
Das gerade zum aktuellen passt, Kaiserslautern. Die sind ja ganz gut reingestartet, ein 2-2 gegen Fürth und am ersten Spieltag gegen Ulm gewonnen. Das Spiel noch gedreht. Jetzt allerdings kamen ja so ein bisschen die ersten Nachrichten, dass Ragnar Ache von Union umworben sein soll. Sollte er gehen, sehe ich Kaiserslautern auf gut Deutsch gesagt mies am Arsch.
Mhm. Ja, Lautern, muss ich sagen, hat noch ein bisschen damit zu kämpfen mit dem neuen Spielstil, mit der neuen Idee von Anfang. Hat man gegen Fürth gesehen, dass man da noch ein bisschen die Balance finden muss zwischen, ich sag mal, Aktivität nach vorne und hinten gut stehen und dass das dann nicht in Passivität endet. Hat jetzt mit Ulm auswärts einen unangenehmen Gegner gehabt für den ersten Spieltag auf jeden Fall. Für zu Hause war jetzt auch nicht so angenehm. Ich sehe sie eigentlich in einer soliden soliden Position. Ich glaube, das wird eine ruhige Saison, könnte ich mir vorstellen. Wenn jetzt natürlich Aache weggeht, fehlen dir natürlich, sagen wir mal, 15 Tore vielleicht. Hat er letztes Jahr, glaube ich, 16 gemacht. Das wäre dann schon recht viel. Das müsste man dann irgendwie auffangen.
Gehe ich mit. Eine Mannschaft, die mich so ein bisschen enttäuscht hat, weil ich einfach auch mehr spielerisches Potenzial in ihr sehe, ist halt die alte Dame aus Berlin. Für Fjaden schwieriger Einstand. Man wartet immer noch auf die Rese-Rückkehr. Tabakovic tut sich auch noch ein bisschen schwer mit den Scorern und defensiv ist das auch alles noch sehr wackelig. Man kann sagen Findungsphase, aber an sich hat man gar nicht so viele Neuzugänge. In der Startelf zumindest.
Man muss ja auch bedenken, der Saisonstart war halt recht hart mit Paderborn und dem HSV. Das würde ich als Gegenpunkt werten. Was mir auffällt mit Tabakovic, hattest du gerade schon irgendwie angerissen, man schafft es nicht, ihn irgendwie richtig ins Spiel einzubinden. Also irgendwie hatte er noch nicht so richtig die Torchancen. Er hatte diesen einen Pfostenschuss gegen Paderborn, wo er sich den Ball im Mittelfeld halt selber holt und dann, es war eine Einzelaktion, aber man schafft es noch nicht, ihn so richtig zu füttern, was sie letztes Jahr eigentlich schon besser gemacht haben.
Gehe ich mit. Er wirkt so ein bisschen in der Luft stehend, weil er auch vor allem durch das Spielsystem halt wirklich diesmal diese ganz alleinige Spitze ist, was ihm eigentlich gut tut, aber er wirkt zu weit weg von den Zehnern und Außen. Also wenn man sich das Spiel, den Aufbau von Hertha anguckt, dann ist Tabakovic weit vorne, was gut ist. Da ist er dann aber halt nicht ins Spiel von Hertha eingebunden. Und wenn er da mal tief kommt, dann macht er es meistens genau in den Momenten, wo er dann eigentlich mal in der Box gebraucht werden könnte. Also die Entscheidungsfindung ist gerade bei Tabakovic nicht die beste.
Mhm. Ja, und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass du halt eine neue Spielidee hast, das ist ein bisschen das wie bei Kaiserslautern. Ja. Hast du noch Mannschaften, über die du noch sprechen willst?
Niemand, der mich jetzt groß überrascht hat. Über Braunschweig haben wir, glaube ich, schon die letzten Wochen genug gesagt. Aber sonst, Schalke ist im Soll, der KSC ist im Soll, Hannover ist im Soll. Da ist jetzt nichts, was irgendwie groß Augen macht oder zum Erstaunen einlädt.
Genau, ich habe mir jetzt auch keine weitere Mannschaft aufgeschrieben, die mir jetzt irgendwie großartig noch aufgefallen ist in die eine oder andere Richtung. Von daher würde ich mal weitergehen. Wir haben eine Frage reinbekommen von einem St. Pauli-Fan auf jeden Fall. Es ging um die Aufsteiger, wie wir die Chancen sehen jetzt dieses Jahr in der Bundesliga. Dazu muss also ich persönlich halt sagen, Bundesliga ist nicht mehr mein Spezialgebiet, weil ich mich echt kaum mehr damit auseinandersetze. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen angeguckt. Fangen wir mit Pauli an, so ein bisschen, wer ist da, wer ist weggegangen, wer ist gekommen. Man hat natürlich erstmal einen neuen Trainer, Alexander Blessin. Der könnte ganz gut passen, weil er auch so ein bisschen auf defensiveren Fußball setzen kann und so ein bisschen umschalten kann. Hützel hat mir ja für 10 Millionen abgegeben.
Muss man machen. Also klar ist es scheiße, weil das ist diese gleiche Anton-Thematik, die man jetzt auch bei Dortmund und Stuttgart hatte. Wenn ein Trainer sagt, er bleibt, dann ist das immer doof, wenn er geht. Oder ein Spieler sagt, er bleibt. Ich gehe aber mit, dass Alexander Blessin, ich glaube, in der ersten Liga ganz gut sich verkaufen könnte. Ich habe mir jetzt das im DFB-Pokal gerade angeguckt. Da war es noch so ein bisschen holprig, weil man halt gegen den tiefstehenden Gegner spielt, die wenig Ball haben wollen. Und da merkt man, dass das System von Blessin noch nicht perfekt auf solche Gegner ausgerichtet ist, muss es aber auch gar nicht, weil wie oft kommt das vor, dass du in der ersten Liga mehr den Ball hast, außer du möchtest es wirklich provozieren. Dann Abgangsseite natürlich Marcel Hartl, der nach St. Louis City gegangen ist. Ich glaube auch so seine 5, 6 Millionen da jetzt im Jahr verdient. Tut weh, kann man aber keinem verübeln, weil er sich auch einfach nachhaltig nie in der ersten Liga beweisen konnte, was sehr schade ist. Man hat Robert Wagner geholt, das freut uns beide, denke ich, weil wir große Fans von Robert Wagner waren in der zweiten Liga. Und man hat für die Offensive morgen Gila Vougie geholt von AC Lens, müsste das sein. Sehr interessanter Einkauf, hat auch gerade im DFB-Pokal sehr überzeugen können. Viele gute Einzelaktionen, bringt auch eine gewisse Torgefahr mit. Aber ich sehe halt noch sowohl offensive Schwächen als auch defensive Mankos.
Ich bin auch gespannt, wie sie den Spielstil umstellen können. Wer auch noch wehtut, ist Kimlein, wo die Leihe ausgelaufen ist. Der fehlt natürlich auch. Der hat sich wirklich über den Erwartungen gemacht, auf jeden Fall. Dann haben sie noch für hinten Finn Stevens geholt, Rechtsverteidiger von Brentford. Und Scott Banks auch noch für den rechten Flügel von Crystal Palace. Ja, also man ist in der Außenseiterrolle. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, ich traue St. Pauli mehr zu als Kiel. Und es gab auf jeden Fall schon genug Beispiele jetzt in den letzten Jahren. Heidenheim ist jetzt vielleicht das aktuellste, dass man sich auch als Außenseiter in dieser Liga irgendwie halten kann mit einer guten Defensive und vorne einem, der vielleicht plus 10 Tore macht und dann ein bisschen kontern. Da kann man schon was mit reißen. Wird aber schwer.
Das Gute ist, es fehlt nicht an Tempo, vor allem offensiv. Und das Umschalten, das kann Pauli ja auch ganz gut. Kommen wir zum zweiten Verein, der aufgestiegen ist, nämlich die Holstein aus Kiel. Und das ist für mich dieser klassische erste Absteiger, weil ich da auch einfach die fehlende Qualität im Kader sehe. Man hat viele Leute halten können, die sehr wichtig waren für den Aufstieg. Und was man so eingekauft hat, zeugt jetzt nicht an großer Begeisterung. Also man hat zwei Jungs aus, was war das, Vladik Rostov geholt, glaube ich.
FK Rostov.
Für zusammen, glaube ich, fast 5 Millionen.
Laut Transfermarkt sind es 2,8. Laut Transfermarkt, aber das sind ja auch immer nur Schätzungen, glaube ich. Also es kann auch sein, dass es mehr ist. Aber das ist für mich beides, also für die 8 jeweils, so ein bisschen den Abgang von Philipp Sander aufzufangen zu Gladbach. Anderer wichtiger Abgang ist Tom Rothe. Das sind so ein bisschen Fragezeichen für mich, die kann ich nicht einschätzen. Man hat dann noch von Union, beziehungsweise Lautern ist die Leihe ausgelaufen zu Union und von Union zu Kiel ist Timotheus Puchacz gewechselt. Für Rothe ganz klar der Ersatz für mich. Soll da die linke Seite beackern. Und sonst hat man aus unteren Ligen Max Geschwill von Sandhausen geholt für die Innenverteidigung. Phil Harris von Homburg, das sind alles Jungs, da muss man abwarten, ob das reicht.
Ich glaube noch ein recht Jungen aus der Hoffenheimer Jugend. Ja, also allgemein, wenn man sich die Transfers anguckt, das würde auch keinen überraschen, wenn da Paderborn oder Fürth draufstehen würde. Also vor allem diese Regio-Transfers, die sieht man ja dann doch recht häufig in der zweiten Liga. Damit gewinnst du in der ersten Liga aber keinen Blumentopf und deswegen sehe ich es dann für Kiel doch auch mit kluger Weitsicht vielleicht, in die Jugend zu investieren, die sich dann in der zweiten Liga vor allem etablieren können.
Ja, ich glaube auch, dass man natürlich versuchen wird, drin zu bleiben. Ja. Aber ich glaube, dass man da auch in Kiel sich bewusst ist, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird. Wahrscheinlich reicht es jetzt wieder. Aber ich muss auch sagen, Kiel letztes Jahr war für mich, kam eher übers Mannschaftsgefüge so. Vom Gefühl her, es war nicht so diese Einzelqualität, dass sie jetzt große Starspieler hatten zum Beispiel. Und irgendwann war es auch ein bisschen Flow. Also irgendwann lief es einfach. Und ob man das dann halt projizieren kann in die nächste Saison, bezweifle ich.
Ist schwierig und Kiel hat leider auch eins der hässlichsten Trikots diese Saison.
Das ist auch Minuspunkt dann, ne?
Das ist Minus Aura, sagt man ja heutzutage. Das ist keine große Aura. Da wir aber jetzt so große Töne gespuckt haben, dass Kiel ein Absteiger ist und dass sie keine schönen Trikots haben, wir sollten uns ja unseren idealen Zweitligisten bauen. Mhm. Und wenn du dazu zu den ganzen Themen davor nichts mehr hast, dann kommen wir doch jetzt endlich mal dazu, denn jeder Zuhörer wartet bestimmt schon gespannt, wer denn jetzt die beste Jugendarbeit hat beispielsweise oder das beste Trikot. Mir ist es eigentlich recht egal. Sag mal eine Kategorie, mit der du
anfängst. Also ich habe das so ein bisschen nach Kategorien unterteilt. Also zuerst so die Grundsachen. Es gibt so, also wie sieht der Verein erstmal aus? Heißt Logo, Farben. Dann gibt es, also wo ist der Verein? Die Stadt? Dann ist natürlich das Stadion so das nächste. Dann Stadion, damit verbindet man natürlich auch die Fans. Die Fanszene ist eine Kategorie. Die Fanszene stickert natürlich auch viel. Muss natürlich auch rein. Ja. Und genau, dann geht es so Richtung Sportliche, da haben wir Trainer, Mannschaft, dann den Unterbau, die Jugend und Torhymne und Spielstil, das sind unsere Kategorien. Regel ist, man darf jeden Verein nur einmal nehmen, also wenn man jetzt sich für die Felddienstarena zum Beispiel entscheiden sollte, darf man dann nicht mehr die Jugendarbeit von Schalke nehmen, um da so ein bisschen Varianz reinzubekommen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Logo mal an.
Mit dem Logo? Ja, ich mache mal den Vorstoß. Ich bin 21 Jahre lang mit diesem Logo rumgelaufen und werde es auch weitere 100 Jahre tun. Der rote Löwe auf der Brust muss irgendwo rein und das passt perfekt zum Logo. Ist auch ein schönes Logo.
Er sticht. Ich hoffe, dass wir nicht zu viel stechen hier, aber ich gehe da mit.
Ich hätte bei dir fast die Hertha-Flagge erwartet, dafür stimmt. Ist aber Hertha leider in anderen Kategorien zu wichtig.
Genau. Ich habe auch Herrn Hertha gerade nicht so gedacht, weil für mich war halt klar, dass es unser Logo ist. Weil ja, das Logo an sich sehr rund ist. Es ist rund. Ja, ihr wisst, wie ich meine. Also das ist stimmig. Also das Wappen ist alles gut integriert. Das sieht gut aus. Und von daher ist es halt einfach auch das beste Logo. So, jetzt warst du kurz weg. Wir haben heute ein bisschen Internetprobleme wieder. Wir machen weiter mit den Vereinsfarben.
Ja.
Das ist natürlich... Also es gibt ja viele Vereine, es gibt viel Blau-Weiß und viel Rot-Weiß und einmal Blau-Gelb zum Beispiel, aber Blau-Gelb fällt natürlich weg, wenn man das Logo schon nimmt.
Genau. Grün kam für mich nicht in Frage, einfach weil ich da geschädigt bin und deswegen ich lebe Blau-Weiß mit anderem Herzen, deswegen ist es für mich der KSC geworden, einfach stellvertretend für Blau-Weiß.
Mhm. Ich habe mich für Schwarz-Weiß entschieden. Ich finde Schwarz-Weiß, Elversberg habe ich hier jetzt drin, finde ich eigentlich eine ganz coole Kombi, kann man gute Sachen mitmachen, außerdem für Fankleidung, Schwarz-Weiß sieht sehr kredibil aus, so Schwarz sieht immer gut aus und Weiß eigentlich auch, da kannst du nicht viel mit falsch
machen. Ich würde dann bei meinen Hools und Ultras mit einem Dunkelblau gehen.
Ja, genau. Würde ich auch sagen. Ah, wir hätten noch ein bisschen Fanszene noch ein bisschen ausdefinieren müssen. Mit
linksextrem, rechtsextrem.
Mit Ackertruppe.
Magdeburg hat doch bestimmt so eine gute Ackertruppe, oder?
Ich glaube, ja.
Ich glaube auch. So ein Aufräumtrupp.
Genau.
Gab es nicht Magdeburg und Schalke letzte Saison, die sich da so ein bisschen
gab's.
Beschnuppert haben auf dem Bahnhof?
Das war in der Stadt, glaube ich sogar. Das war nicht nur beschnuppert.
Naja, Stadt.
Also, mal Hallo gesagt.
War die Köpfe zusammengesteckt.
Oh Mann, ey. Ja, genau, also Farben hast du blau-weiß, ich schwarz-weiß. Wo siedelst du denn deinen Zweitligisten an?
Das ist ganz klar. In der schönsten Stadt der zweiten Liga. Wir waren schon oft dort, wir hatten da schön viel Altbier getrunken. Es muss Düsseldorf sein.
Ja, hatte ich auch überlegt. Aber dann ist mir aufgefallen, ich brauche Düsseldorf für eine andere Kategorie. Von daher, Hamburg ist es für mich geworden. Auch eine Stadt mit vielen Möglichkeiten, viel Wasser, ist eine schöne Stadt einfach. Und von daher finde ich, aber Düsseldorf habe ich natürlich auch überlegt.
Ja, das ist schwierig, wenn ihr natürlich, also ihr könnt natürlich auch euren Zweitligisten auch bauen, das verbietet euch ja keiner. Und dann schreibt ihn gerne uns in die Kommentare oder einfach privat, weil... Ja, wie du meintest, Düsseldorf, ich hätte es auch noch woanders gesehen. Was ist jetzt als nächstes? Ist das schon das Stadion?
Das wäre jetzt das Stadion. Hast du da die Merkur-Spielarena?
Habe ich nicht genommen und Home Deluxe wurde es leider auch nicht. Ja, für mich gibt es eigentlich nur ein richtiges Stadion, denn auf dem Berg ein Stadion zu haben, ist einfach eine Kampfansage. Und die Düsseldorfer Berglandschaft ist ja altbekannt und deswegen würde ich den Betzenberg nach Düsseldorf verschieben.
Ja, ich baue die Berge in den Norden hin, weil ich habe auch den Betzenberg. Man muss sagen, stadiontechnisch hat die zweite Liga halt auch viel zu bieten. Also man könnte ja natürlich auch, wenn man HSV vorher nicht nimmt, den Volkspark nehmen. Köln hat ein richtig starkes Stadion. Schalke.
Das American Football Stadion in Niedersachsen.
Genau. Ja, weil da finde ich, noch unter, also einen drunter. Also Felddienstarena, Volksparkstadion und Betzenberg sind für mich schon klar das Top-Tier. Olympiastadion ist für mich kein Fußballstadion. Es ist einfach...
Ist ein Olympiastadion.
Nichts gegen Hertha, aber ich mag Laufbahn auch einfach nicht.
Geh ich mit.
Ja. Stadion muss natürlich auch wer Stimmung machen. Wen suchst du dir da aus für die Fanszene?
Eine der immer noch... Ja, nicht unterschätztesten, aber irgendwie die so ein bisschen schlecht wegkommen, weil sie nur mal in einem viel zu großen Stadion hocken. Aber die die Hertha-Ultras machen, glaube ich, ganz gut Radauts in einem vollen Betzenberg.
Das ist eine richtig komische Kombi.
Richtig schön, ne? Ja. Weil allgemein, stell dir mal den Betzenberg blau-weiß vor.
Boah, ich glaube...
Da kriegt jetzt jeder Lautern-Fan kriegt da Plack unter den Fingernägeln, wenn er nur dran denkt, aber...
Ich glaube auch. Ich gehe aber auch mit was Blau-Weißem, auch, ich glaube, wahrscheinlich...
Gumpio Malocha.
Genau, wahrscheinlich die größte Anhängerschaft in der zweiten Liga.
Oh, das kann sein, ja.
Vielleicht Hamburg noch mit drin, aber Schalke ist schon sehr, also groß, was das angeht, auch deutschlandweit. Jeder Gästeblock ist voll. Zu Hause eine der besten Heimstimmungen, das kann man schon so sagen. Da spielt natürlich auch das Stadion viel mit rein, die Akustik ist auch einfach Bombe. Aber das ist schon eine sehr starke Kurve. Von daher gehe ich da mit der Schalker-Fanszene. Und,
komplett nachvollziehbar.
Ja, ich denke mal, man kann natürlich auch für den HSV diskutieren, die habe ich aber schon verwendet. Lautern ist schon weg.
Köln macht in letzter Zeit auch gut.
Ja, Sachen. Köln hätte man auch überlegen können. Gibt viele Optionen.
Allgemein gibt es wenig schwache Fanszenen in der zweiten Liga, da häufen sich die in der ersten Liga doch schon mehr. Also da war so für mich, ja, das, was so, na, nicht übrig bleibt, aber da, wo ich einfach so ein bisschen am wenigsten mit geplant habe, weil da kann man wirklich fast würfeln.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde eine kleine Fanszene nicht gleich eine schlechte Fanszene. Also sowas wie Fürth zum Beispiel ist ja recht überschaubar von der Größe, aber ich finde sie von der Kreativität her zum Beispiel eigentlich ganz gut, so was Choreos und so angeht, da haben die echt viel Aktion. Auch was wir machen, finde ich jetzt, also mir gefällt's. Aber ich wollte hier jetzt für den idealen Zweitligisten braucht ein bisschen mehr Wucht.
Gehe ich mit.
So, wer klebt bei dir Aufkleber?
wer könnte das wohl sein? Wir haben diese Kategorie nur wegen eines Vereins mit reingenommen. Bei mir ist es der Jan. Überall im Gästeblock hängt der Jan Braunschweig-Düsseldorf-Hybrid.
Was?
Ja, das ist hier meine,
ach so,
keine Ahnung, Zweitligisten-Konstellation. Also ja, es ist Regensburg.
Ich habe mich für Münster entschieden, Spaß. Nein, ich gehe natürlich mit Regensburg auch. Ich finde es überragend, auch international, wie die vertreten sind. Finde ich Weltklasse. Das
ist überragend. Wie viele Regensburger sind denn auswärts? Also das ist ja, die sind doch gar nicht so groß. Warum sind die denn so viel im Ausland unterwegs?
Ich weiß nicht, das ist halt einer wie ich, der dann, keine Ahnung, irgendwo durch Südamerika reist und überall einen dran macht. So.
Oder als wir nach Posen gefahren sind, 20 Minuten durch die Innenstadt laufen und dann erstmal ein Graffiti von Kati war, unserer Ultra-Gruppierung, gesehen.
Manchmal ist es echt random. Ich habe auch letztens im Club hier einen Young Boys Bern und FC Zürich, auch zwei sehr aktive Gruppen oder Vereine, habe ich gefunden. Aber sonst habe ich hier noch gar nichts gesehen aus anderen Fanlagern.
Die Kogge habe ich persönlich in Mexiko
öfter gesehen. Ja, die Kogge ist, habe ich hier noch nicht gesehen, aber die Kogge ist überall.
Ja.
Muss man auch sagen.
Vor allem in Deutschland.
Doch, ich habe Dynamo noch gesehen. Dynamo habe ich noch gefunden. Die sind auch gut vertreten. Magdeburg-Kandidat. Auch Hertha und Union sind da recht stark, finde ich.
Ja. Gehe ich mit.
Sind so die. HSV habe ich noch gesehen, ja.
Ja, HSV tatsächlich nicht. Also die sind mir gar nicht so präsent. Ich weiß gar nicht, was die für Sticker haben. Also bei Regensburg kenne ich die Sticker so langsam. Die könnte ich dir, glaube ich, im Schlaf aufmalen.
Ich glaube auch.
Wie das Ding aussieht.
Hier, den mit dem Tuch davor.
Ja.
Der ist wirklich überall. Genau, dann gehen wir weiter zum Trainer. Wen hast du dir da ausgesucht?
Ich muss ja irgendwo Paderborn reinnehmen. Und deswegen gehe ich mit einem sehr, sehr guten Trainer, nämlich Lukas Kwasniok, der mir sehr gut gefällt und underrated ist.
Ich habe auch überlegt, Lieberknecht, so aus persönlichen Gründen, aber ich bin da mit Daniel Thune gegangen, dafür brauchte ich dann Düsseldorf.
Ja, das wäre, genau,
Ich finde den so als Trainer sehr stark und auch menschlich überragend.
Top.
Den würde ich mich gerne mal länger unterhalten, den sollten wir mal einladen. Wir müssten mal Daniel Thune einladen. Vielleicht klappt das.
Daniel Thune, wenn du hier mal Zeit hast. Wenn er mal nicht spielt. Länderspielpause.
Nee, wenn wir in Düsseldorf sind.
Komm nochmal vorbei. Wenn wir wieder in Düsseldorf sind. Dann kommen wir mal auf ein paar Alt vorbei.
Ja, nee, für mich Daniel Thune der Trainer. Mannschaft, mach du die Mannschaft erst, weil ich muss mich da gleich entscheiden. Ich habe da zwei stehen.
Ich habe Köln genommen.
Mhm.
Aus dem Grund, weil ich glaube, vor allem in der Kombination mit Kwasniok könnten die ihre Eiseskälte wiederfinden. Und was bei Köln so ein bisschen noch weggegangen ist, gut, sie haben jetzt gegen Elversbecken Standardtor gemacht, aber die Standards, und wenn Paderborn für eines bekannt ist, dann Standardstärke. Und deswegen sehe ich den Kölner Kader sehr ausgeglichen, sehr jung, sehr angriffswillig. Da sehe ich viel Potenzial.
Mhm. Ich sehe mit Daniel Thun auch spielerisches Potenzial auf jeden Fall. Und jetzt, also Paderborn hatte ich überlegt, ich habe mich jetzt für eine Mannschaft entschieden, ich schäme mich echt dafür, ich schäme mich.
Nein.
Aber, also ich sag's dir, wie es ist, die Kombination wäre nicht schlecht. Rein,
Daniel Thun,
ich meine, sie spielen ja in anderen Farben und unter anderem Namen. Die,
die spielen unter unserer Flagge.
Genau. Was haben wir für Farben? Also ich habe schwarz-weiß, aber so Podcast-Farben sind ja lila.
Lila, orange?
Orange, nein.
Lila, rot? Aber lila auf
groß,
jeden Fall.
Viel lila und dann noch weiß, meinetwegen. Wäre Osnabrück noch dabei, hätte ich, glaube ich, lila-weiß genommen.
Nee, da hättest du wahrscheinlich die Bremer Brücke genommen.
Kann auch sein. ja, genau, ich entscheide mich für Hannover als Mannschaft. Weil das ist eine sehr gute Truppe. Muss man ja mal anerkennen, aber es tut mir ein bisschen weh.
Muss ich leider nachvollziehen. Können.
Ja, okay.
Kann ich leider nachvollziehen.
Ja. Ja gut, dann nächste Kategorie ist die Jugendarbeit.
Mhm. Da habe ich überlegt, ob ich Schalke nehme, aber Schalke hat auch ganz viele Jugendspieler, die dann einfach nichts werden. Und deswegen habe ich mich für ihre besten Freunde entschieden, nämlich den ersten FC Nürnberg, weil da einfach richtig nachhaltig und nachweislich gut gearbeitet wird.
Okay. Ja, ich habe mich auch für einen offensichtlichen Pick entschieden, für die Hertha, ganz einfach. Da kommt viel raus seit Jahren schon. Jetzt auch in turbulenten Zeiten schaffen die es immer wieder, da neue Leute auszugraben. Von daher für mich Hertha die beste Jugendarbeit der Liga. Ich glaube auch, also so die Knappenschmiede zum Beispiel, die war früher, also früher ist ja, ist, das war ja Wahnsinn, was da alles rausgekommen ist, mit Neuer, Özil zum Beispiel, Draxler.
Auch eher Sané.
Sané, aber so in letzter Zeit hatte ich das Gefühl, dass nicht mehr so viel kommt. Bei Hertha finde ich es irgendwie ein bisschen konstanter.
Ja, würde ich mitgehen.
Also in der Spitze hält Hertha nicht mit Schalke mit, glaube ich. Was so, wenn du die ganzen Namen über die, also insgesamt siehst.
Über die letzten Jahrzehnte so oder so.
Sag mal, dieses Jahrtausend. Da ist Schalke, glaube ich, ganz weit vorne. Aber
das glaube ich auch.
So jetzt in letzter Zeit würde ich Hertha sagen.
Kann ich nachvollziehen. Leider ist Hertha bei mir schon bei den Fans gelandet, deswegen konnte ich sie dort nicht nehmen. Was kommt danach? Jugend? Kommt dann schon die Torhymne?
Die Torhymne, ja.
Gibt es nur eine richtige Wahl. Das ist, wird am Böllenfeiertor gespielt, natürlich diesmal am Betzenberg, aber das ist Alberto Colucci und das ist einfach immer noch ein Banger.
Von also du verhunzt diesen Betzenberg ja aus lauterer Sicht gerade komplett, du machst ihn blau-weiß und dann noch mit Darmstadt, Torhymne.
Und dann noch mit Mieter Jena.
Mit Herrn Tarnan.
Mit Herrn Tarnan, oh. Ja, top.
Läuft.
Kann ich mit leben.
Ich muss sagen,
Du steckst Hannoveraner unter Braunschweiger Flagge.
Das ist witzig.
Und sagst zu mir, ich verhunze.
Das ist hier so UNO-Kartentausch.
Ja, reverse.
Null ist Kartentausch.
Wenn dann die Farbe. Ich wünsche mir gelb.
Ich wünsche mir blau-gelb, okay. Das ist ein guter Titel. Ich bringe, also Darmstadt ist natürlich die Eins, aber ich möchte hier Varianz reinbringen. Außerdem fände ich es auch nicht gerecht, sie hier gar nicht zu erwähnen. Und Köln hat eine Brett-Torhymne mit diesem Karnevalslied da. Das nimmt die Leute gut mit.
Aber ist das eine Entscheidung, die du in deinem tiefsten Herzen vereinbaren kannst?
Eigentlich nicht. Ich habe zwei Entscheidungen hier drin, die ich eigentlich nicht vereinbaren kann, aber ich nehme die jetzt so.
Das machst du nur für die Klicks.
Ganz genau. Ab Minute 54. Kommt das Clickbait.
Gut. Spielstil ist, glaube ich, noch übrig. Ne?
Ja, da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, mit wen hat man auf der Bank, wen hat man als Truppe und wie spielen die Mannschaften an sich so. Ich glaube, der KSC könnte ganz gut zu Thun und der Hannoveraner Mannschaft passen. Ist auch ein aktiver Spielstil, Viel auf sauberes Passspiel ausgelegt. Vorne den Knipser mit Tresol, die hat man auch. Also anstatt Zivtivaze und das für mich.
Die enge Raute hat man ja auch schon viel gespielt, also die kennt man ja. Da gehe ich mit. Für dich, ich habe, weil ich ja einen recht jungen Kader habe und auch einen Trainer, der ganz gerne auch mal Risiko geht, habe ich mir Elversberg genommen, weil ich glaube, diese Unbeschwertheit, die könnte Köln richtig gut tun. Einfach dieses Unbeschwerte, ja, wir spielen hier jetzt einfach ein bisschen Fußball. Das würde, glaube ich, viele, viele Systeme, vor allem offensiv, lockern. Und dann macht Lemperle auch mal so 17, 18 Scorer. Wenn er einfach mal, das würde ich mir einfach wünschen, dass der auf einmal wie Butter durch die Innenverteidigung durchgeht, wie, oder einfach diese Passkombination, die man von Elversberg sieht, mit viel Risiko, aber wenn es ankommt, unglaublich gefährlich. Und das würde ich bei Köln gerne sehen, mit Kwasniok an der Seitenlinie.
Ja, kann ich auch verstehen, die Wahl. Ich glaube, wir haben beide zwei sehr interessante Zweitligisten zusammengebastelt.
Ja. Ich dachte erst, es wird zu langweilig, weil man halt die Großen nimmt. Aber ich habe gar nicht so viele Große drin. Also bei mir ist beispielsweise gar kein Schalke drin, kein Hannover. Ich weiß jetzt gerade nicht, ich guck nochmal. Ja, aber weißt du, auch mal so ein Elversberg, die muss man einfach würdigen.
Ich finde, man hat halt bei den Großen recht viel Auswahl. Also du kannst hier für verschiedene Stadien argumentieren, für verschiedene Städte. Aber du hast halt auch bei den kleineren ganz gute Merkmale, teilweise, dass man die auch gut nehmen kann. Von daher, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gern, könnt natürlich auch nur einen Teil nehmen. Baut doch mal euren Lieblings-Zweitligisten zusammen, mit den Kategorien, die wir jetzt hatten. Und dann fehlt eigentlich nur noch ein Punkt. Wir müssen noch tippen. Ist natürlich jetzt sehr früh und ein bisschen doof, dass wir jetzt vor dem Pokalspielen tippen, aber. Was soll's?
Wir tippen acht Tage sieben Tage. Eine Woche vom nächsten Spiel tippen wir. Na gut.
Jo.
Wie falsch kann man da nur liegen? Wir haben beide schon unsere Tipps fertig, muss man sagen. Also wir tippen jetzt nicht mittendrin, sondern wir haben uns beide vorher schon Gedanken gemacht. Und was sind deine Gedanken zum KSC und Elversberg?
Elversberg ganz gut reingestartet. Aber schweres Auswärtsspiel. Ich glaube, der KSC ist zu Hause vor allem besser und gewinnt mit 2-1.
Sticht.
Dann haben wir zweimal HSV. Hannover zu Hause gegen den HSV, gegen Hamburg. Ist auch wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Ich würde sagen, beide Teams werden ihre guten Phasen haben, aber ich gehe mit einem 1-1.
Ich gehe mit einem 2-1, einfach aufgrund dessen, dass der HSV, dass Hamburg hinten raus wieder zu passiv wird und Hannover die erste Mannschaft ist, die das bestraft.
Okay, jo. Dann Samstag haben wir Hertha BSC gegen Jan Regensburg. Ich glaube, dass Hertha da zu Hause so langsam sich ein bisschen besser findet und mit 2-0 gewinnt.
Ich habe 3-1, aber ich gehe mit der gleichen Begründung.
Vielleicht
mit.
Auch ein Tabakovic-Tor noch dazu tippen, als Handicap.
Okay. Dann haben wir Fürth gegen Paderborn. Das beiden Spitzenreiter-Duell, die beiden Verfolger. Ich gehe mit Paderborn. 3-2 habe ich getippt und da nehme ich jetzt mein Handicap Football trifft.
genau. Ja, ich gehe auch mit Paderborn 2-1. Ist auch ein Spiel, was auch unentschieden ausgehen könnte. Oder wenn es halt ein bisschen kurios wird, gewinnt Fürth das halt auch. Das sehe ich auch als realistisch an, auf jeden Fall.
Ja. Das ist wirklich eins der am schwersten tippbaren Spiele, glaube ich, diesen Spieltag. Münster gegen Kaiserslautern. Münster mit dem zweiten Heimspiel in Folge. Das wird ihnen zugutekommen und sie werden den Roten Teufel in einen Punkt abluchsen. 1-1.
Ja, sticht, habe ich auch.
Na gut. 20-30
Spiel. Nein, können wir noch? Ich lege jetzt Beschwerde ein bei der DFL und beim DFB jetzt schon.
Können wir keine 20-30 Spiele mehr
haben. Packt uns irgendwo in irgendeine Konferenz rein ins hinterste Eck, dann da spielen wir besser. Jetzt auch für Montag gegen Eintracht Frankfurt rechne ich uns auch gar nichts aus. Und in Köln...
Machen wir ein Tor?
Nö.
Okay.
Nö, glaube ich nicht.
Was hat die DFL eigentlich jetzt auf einmal gegen uns? Wir sind jetzt Schalke Einzelspiel... Frankfurt Einzelspiel und Köln Einzelspiel.
Wir sehen dreimal richtig schlecht aus.
Ja.
Sag ich. 4-0 für Köln. Hatte ich letzte Woche schon gesagt.
Aber man verkauft sich nicht gut.
Also es steht 3-0 und dann murmelt man in der 88. 3-1 rein.
Ja, nee, das ist dieses Klassische. Die führen ohne Probleme 2-0 nach 30 Minuten. Da machen wir in der 62. Minute das 2-1. Dann rastet der Auswärtsblock auf, kriegt irgendwie einen Motivationsschub und dann kriegen wir in der 88. Minute das 3-1.
Also wie eine, das läuft immer wie eine so. Auswärtsfahrt, wenn wir dabei sind.
Genau.
Okay. Dann haben wir noch den Sonntag, Ulm-Düsseldorf, gehe ich mit einem 0-1.
0-2.
Magdeburg-Schalke habe ich ein 1-1.
0-1.
Und Darmstadt-Nürnberg sage ich, dass Darmstadt die ersten Punkte holt und mit 2-1 gewinnen kann.
Ich habe ein 1-1.
Ja, ist auch so ein Spiel, was ich recht schwer fand.
Habe ich getippt, bevor sie zwei Stürmer gekauft haben, muss ich sagen.
Jetzt
stehe ich natürlich wieder
da. Ich wusste das natürlich schon, habe ja meine Kontakte.
Ja, du hast Totte persönlich angerufen.
Genau.
Totte, ich muss tippen.
Habt ihr da noch was?
Kannst du mir ein paar Insider geben?
Ja.
Ja, das war, man muss sagen, das war heute eine schöne, knackige Folge. Trotz Internetprobleme, die wir zwischenzeitlich hatten, ich versuche das so zu cutten, dass man es gar nicht mitkriegt. Also, ja. Ich bedanke mich. Man muss, also, jetzt über fast, was ist das, 10 Tage kein Podcast mehr, wird sich auch wieder komisch anfühlen.
Wir werden wieder gar nicht drin sein.
Aber, nee, überhaupt nicht. Deswegen, so schön wie das heute lief, wird es nächste Woche nicht laufen. Da wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Kuriosität drin sein, aber dennoch bedanke ich mich sehr herzlich und überlasse dir das letzte Wort.
Jo, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Genau, die Kanäle zum Kommunizieren und Bewerten sind kommuniziert. Ja, wir freuen uns über jeden, der hier zuhört und ja, damit verabschieden wir uns in eine für uns lange Pause und viel Spaß noch beim, der DFB-Pokal ist, die Folge kommt erst nach dem DFB-Pokal. Von daher dann ja, viel Spaß beim Zweitligaspieltag dann schon wieder und wir melden uns dann nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.